Ja, unser Thema heute lautet gedemütigt. Und die ersten zwei Themen, da ging es um Standhaftigkeit, um Weisheit. Und da ging es hauptsächlich ja um Daniel, der standfest war, beziehungsweise seine drei Freunde und die Weisheit, die Gott ihnen gab. Und dann denkt man, naja, das geht jetzt genauso weiter und gedemütigt wird auch Daniel. Aber gedemütigt wird nicht Daniel, sondern das Thema ist ja Daniel unter Nebukadnezar und gedemütigt wird Nebukadnezar. Aber Daniel ist mit dabei und man könnte das Ganze auch überschreiben mit einem Bibelvers. Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Gnade gibt dem Demütigen nicht der Kaiser, nicht der König, nicht ein Mensch. Die Gnade gibt Gott allein. Und mit anderen Worten, gedemütigt, wer sich selbst demütigt, wird nicht gedemütigt. Wer sich vor Gott demütigt, muss nicht mehr gedemütigt werden. Wer sich aber nicht demütigt, der wird von Gott gedemütigt. Und es enthält in diesem Sinne eine Ermahnung und auch Ermutigung. Die Ereignisse im Leben des Daniel zeigen uns, was alles passieren kann. In der Regel ist es so, es wird dir eine Geschichte aufgetischt, wie man vom Tellerwäscher zum König wird. Das ist so der Traum. Ja, das wird so als Erfolg verkauft. Ansonsten liest das Buch keiner. Und niemand zieht irgendwo hin und nimmt einen Job an, wenn du nicht irgendwie aufsteigen kannst. Aber die Bibel beschreibt uns alle Seiten, wie es wirklich im Leben ist. Es sind nicht nur irgendwelche Geschichten, es sind nicht irgendwelche Märchen, nicht nur die positiven Sachen oder Seiten. Und eben die Ereignisse im Leben von Daniel zeigen, wie schnell sich Dinge verändern können. Und oft gewöhnen wir Menschen uns schnell an aktuelle Ereignisse und dann neigen wir zu einer Art Fatalität. Ja, also entweder ist alles gut und dann denken wir, das wird immer so bleiben. Oder es ist alles schlecht und was machen wir? Wieder Fatalismus, wir lassen den Kopf hängen, ja, und sind bei beidem überrascht. Wenn alles gut geht, sind wir überrascht, dass auf einmal irgendwas Negatives kommt. Wenn alles negativ ist, sind wir überrascht, ja, wie konnte es denn besser werden und ich habe es verpasst oder so. So oder anders brauchen wir in dem einen Fall Ermahnung und in dem anderen Fall Ermutigung. Und das sehen wir in dem jetzigen Abschnitt hier in Daniel Kapitel 4, Abvers 25 bis 34, dass sich beides irgendwo zuspitzt und beides wichtig ist. Es wird ein Beispiel erzählt von einem Prediger aus dem Osten. Ja, er hat gepredigt, obwohl es untersagt war, es war verboten. Und er hat gepredigt und dafür gab es einige Probleme, dafür gab es einige Verfolgungen, also er wurde unter Druck gesetzt, nicht nur er, sondern auch seine Familie und er brachte dann ein Bild zur Ermutigung seiner Familie und hängte dieses Bild auf im Wohnzimmer und es stand dann drauf, es wird nicht immer so sein. Ja, das war so ein bisschen mutmachend für seine Kinder, für seine Familie und es ging so weit, dass dieser Bruder verhaftet wurde und dann einige Jahre auch im Gefängnis war. Irgendwann dann rauskam, das Bild hang immer noch da, irgendwann zerbrach die Sowjetunion, das Ganze ging zu Ende und dann waren die Kinder schon groß und sagten, Papa, jetzt ist doch alles gut. Das Bild ist nicht mehr zeitgemäß, das können wir jetzt entsorgen. Dann sagte er, irrt euch nicht, es wird nicht immer so bleiben. Und wenn du heute die Leute fragst, die damals in der Sowjetunion irgendwie gelebt haben, und dann die Wende erlebt haben, so Anfang der 90er Jahre, dann hat man wirklich gedacht, jetzt kommt die Religionsfreiheit. Einige sind 2017 aufgewacht, als dann in Russland und auch in anderen Staaten Zentralasiens und so die Religionsfreiheit eingeschränkt wurde, als dann auf einmal in den Gebieten der Ostukraine, im Gebiet Lugansk, was aktuell von Russland besetzt ist, damals die Luganser Volksrepublik, 4 evangelistische Bücher verboten wurden, nämlich Jesus, unser Schicksal, ein Buch von Wolfgang Bühne, ein Buch von Spurgeon, ein Buch von Josh McDowell, Jesus ist mehr als ein Zimmermann. Ja, dann sind alle aufgewacht, oh, da gibt's wieder irgendwie Verfolgung. Was die meisten verschlafen haben, die ersten Gesetze, die die Religionsfreiheit eindämmten, war 1997. Kurz nach der Wende, als alle glaubten, oh, jetzt wird alles gut. Ja, und das zeigt, Dinge verändern sich schnell und wir müssen wachsam sein, um das zu sehen. Und bei Daniel war das genau so, es war auch nicht anders. Dinge änderten sich und zwar schnell. Kapitel 2 endet ja, kann man sagen, ziemlich hoffnungsvoll mit den Worten, die der König Nebukadnezar damals sprach, Daniel 2, 47. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm viele oder sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sedrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Und wenn wir diese paar Verse lesen, dann sieht das so aus, Mensch, besser kann's doch nicht werden. Die Türen stehen offen für diese vier jungen Männer und das wäre doch eine großartige Karriere am Hof des Königs. Ja, könnte man sagen, vom Sklaven ganz oben hin über alle Weisen in Babel gesetzt, beziehungsweise Daniel am Hof des Königs. Man könnte auch sagen, ihr materielles Leben ist gesichert und auch für ihr geistliches Leben brauchen sie nichts mehr zu befürchten, denn der Herrscher des Landes erkennt den Gott Israels als den Allerhöchsten an. Und wisst ihr was? Genau in dem Moment liegt die Gefahr, dass wir schläfrig werden. Karriere, Religionsfreiheit, oh, jetzt ist doch alles schön. Und ja, immer wieder treffe ich Menschen, die immer dasselbe sagen irgendwie. Die sagen, Verfolgung ist schlimm, Verführung ist gefährlicher. Und in letzter Zeit treffe ich immer mehr solche Leute an, die sagen, hallo, aufwachen, die Verführung verschlafen wir und die ist da. Ja, wir leben in einer sündigen, gefallenen Welt und morgen kann alles anders sein. Oder sogar noch heute. Wir sitzen auch da, keiner weiß, ob das der letzte Jugendtag ist, ob das nicht der letzte Gottesdienst überhaupt ist. Ob wir morgen hier den Gottesdienst haben, das wissen wir nicht. Ja, gestern fing der Tag auch gut an und gestern Abend rollten die Panzer nach Moskau. Die haben gerade da ein Riesenproblem in Russland. Ja, eine Privatarmee, die sie angeheuert haben, um ja irgendwie den Krieg in der Ukraine zu gewinnen, hat sich jetzt umgedreht und marschiert nach Moskau. Da ist was los. Ich habe heute Morgen schon 3 Nachrichten von Missionaren bekommen, die gesagt haben, Leute, betet, wir stehen hier vor einem Bürgerkrieg. Keine Ahnung, wie das weitergeht für die Gemeinden. Ja, gestern haben die alle noch da gesessen und ja, für die Kinderfreizeiten gebetet. Heute sagen sie, Herr, verschone. Ja, also das ist kein Spaß. Die haben die Autobahn nach Moskau blockiert, da ist was los im Lande. Und so schnell können sich Dinge verändern und wir können nicht sagen, ja, wir als Christen, uns betrifft das gar nicht. Doch, auch uns betrifft das, wir sind in dieser Welt, wir leben in dieser Welt und deshalb ist die Frage, worauf vertrauen wir? Vertrauen wir auf Christus allein oder vertrauen wir auf Menschen? Und so war es bei Daniel, dass sich Dinge schnell änderten. Kapitel 2 sieht wunderbar aus. Kapitel 3, ja, da geht es dann auf einmal ums blanke Überleben und da geht es eben darum, dass 3 dieser jungen Männer in eine äußerst harte Situation kommen, in der sie wirklich standhaft ihren Glauben bekennen müssen. Da geht es dann nicht darum, dass sie den Abschluss in der Schule nicht machen können. Da geht es nicht darum, dass sie irgendwie eine Arbeit, einen Job nicht bekommen. Da wird auch nicht lustig auf sie herabgeschaut und sagt, naja, ihr glaubt ja da an irgendeinen Gott aus Israel, sondern es geht tatsächlich ums Leben. Es geht ums Leben. Und Daniel tritt dort in Kapitel 3 nicht auf, also wir lesen nichts von ihm. Wir lesen nur, dass seine 3 Freunde dort geprüft werden. Aber eben in Kapitel 4 wird auch Daniel geprüft. Und er braucht dann viel Weisheit, um dem König eine Antwort zu geben. Und ich möchte hier sagen, wenn du glaubst, du wirst nicht geprüft, dann stimmt das nicht. Jeder von uns wird früher oder später Farbe bekennen müssen. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, du wirst eines Tages Farbe bekennen müssen. Und ich auch und wir alle auch. Und es ist wichtig, dass wir in all diesem wirklich die Führung des Herrn Jesus suchen. Dass wir uns wirklich auf den Herrn Jesus verlassen. Ohne ihn sind wir verloren. Und gerade heute brauchen wir alle, aber gerade auch die Jugend, wirklich Kraft und Weisheit. Und Gott gibt diese Kraft. Und der Herr sagt im Jakobusbrief, wem da Weisheit mangle oder mangelt, der komme zu mir und ohne Vorwurf, sagt der Herr, gebe ich diese Weisheit. Und wir brauchen es. Was an Kapitel 4 im Buch Daniel mir besonders gefällt, ist, Daniel und seine Freunde haben ja andere Namen bekommen. Es hat Nebukadnezar beziehungsweise seinen obersten Minister, sagen wir es mal so, gestört, dass sie jüdische Namen haben, weil ihre jüdischen Namen immer einen Bezug zu Gott hatten. Und jedes Mal, wenn dieser Name genannt wurde, dann wurden die Babylonier erinnert, es gibt da einen Gott. Das wollen wir nicht, also geben wir ihnen andere Namen. Und interessant ist hier in Kapitel 4, als Daniel geprüft wird, Daniel bleibt Daniel, Gott ist mein Richter. Ja, das lesen wir in Kapitel 4, Vers 16. Da blieb Daniel, den man Belsatzer nennt. Man nennt ihn Belsatzer, aber er ist Daniel. Daniel bleibt Daniel, egal welchen Namen er von diesen Leuten bekommt. Und das haben wir später noch einmal im Text, dass dieser Daniel Daniel bleibt. Vorher haben wir das, Kapitel 4, Vers 5. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, sagt Nebukadnezar, der Belsatzer heißt. Ja, ist das nicht interessant? Daniel bleibt Daniel. Und er wurde umbenannt in Belsatzar, die Gemahlin, also die Ehefrau des Baal, bewahre den König. Ja, aber Daniel bleibt Daniel. Gott ist mein Richter, Gott ist mein Anwalt. Ja, und Gott ist auch mein Rächer. Das können wir da lernen. Und ich finde das so gewaltig, egal wie sie ihn genannt haben, egal was sie ihm übergestülpt haben, egal was die da für ein Standbild aufgestellt haben, Daniel blieb Daniel, egal wie man ihn nannte. Ich wünsche dir heute, bleibe Christ, egal wie man dich nennt. Bleibe ein Jünger Jesu, folge dem Herrn Jesus nach, damit das für alle offenbar wird. Und es ist wichtig, dass wir heute als Jugend tatsächlich diese Kraft Gottes in Anspruch nehmen, denn die heutige Generation, ihr seid die Generation, die in den nächsten 60 Jahren, vielleicht 80 Jahren, das Licht des Glaubens, das Licht des Evangeliums weitertragen wird. Ja, also es gibt ganz liebe Brüder und Schwestern, die sind 80 Jahre alt und die beten wirklich täglich, damit es irgendwie weitergeht. Die beten um Kraft für die Jugend und so weiter. Aber es ist logisch und klar, jemand, der 80 ist, wird die nächsten 80 Jahre nicht das Licht des Evangeliums weitertragen. Das ist einfach unmöglich. Vielleicht wird er 120, aber dann ist Feierabend. Dann nimmt der Herr ihn zu sich. Wer das Licht weiterträgt, das seid ihr. Du wirst das Licht weitertragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du heute beim Herrn diese Kraft holst. Es ist absolut notwendig. Du bist derjenige und diejenige, die das Licht weitertragen wird. Es ist kein Zufall, dass du heute auf der Erde lebst. Der Herr hat dich in diese verrückte Zeit hineingestellt, damit du das Licht weiterträgst. Das ist gewaltig. Und eben Daniel steht jetzt da, hat dem König diesen Traum erklärt und ihm wirklich das gesagt, was Gott dem König sagen wollte. Und jetzt lesen wir ab Vers 25 bis 34 den nächsten Abschnitt. Was passiert denn jetzt weiter? Daniel Kapitel 4, Vers 25 bis 34. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. 12 Monate später nämlich erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Also höchstwahrscheinlich auf dem Flachdach seines Palastes. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen. Und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück. Und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er, also Gott, demütigen. Und das Erste, was wir in diesem Text hier sehen, was uns ermutigt, ist Folgendes. Gott ist gnädig und Gottes Wort erfüllt sich. Ja, man denkt, da ist jetzt ein verrückter Despot, da ist Gott eingeschlafen oder so ähnlich. Ja? Aber Gott ist gnädig und Gottes Wort erfüllt sich. Ja, so wie es hier in Vers 25 heißt, dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. Dies alles, was Daniel ihm vorher gesagt hat, also das, was Gott vorhergesagt hat, erfüllt sich. Ja, Daniel hatte den Mut, auch die Weisheit, dem König das zu sagen, was Gott ihm zu sagen hatte. Er hat es nicht irgendwie beschönigt. Und gebe Gott uns immer wieder diesen Mut und die Weisheit und vor allem auch Geduld. Ja, es heißt zwar hier, dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen, aber wann? Nicht am nächsten Tag. Der hat noch eine Zeit lang da verrückt gespielt. Und manchmal scheint es auch uns, dass Gottes Ankündigungen, seine Verheißungen, die wir ja in Gottes Wort haben, es scheint uns, ja, das erfüllt sich nicht. Das wird immer verrückter. Da werden immer verrücktere Gesetze gemacht, da gibt es immer verrücktere Leute. Da gibt es einen Krieg, da gibt es das, da gibt es das. Und dann versucht der Feind, der Teufel, uns einzuflüstern, ach schau, Gottes Wort erfüllt sich nicht. Ah ja. Und wir stehen in Gefahr, wankend zu werden, nicht mehr aufrecht zu stehen. Aber diese Frage ist ja auch berechtigt, dass man sagt, wie kann es denn sein, dass solch ein Durcheinander im Land, im Volk ist und die Gottlosigkeit überhand nimmt, auch in unserer Zeit. Aber hier lernen wir brauchen Geduld. Gott ist gnädig. Und Gott erfüllt immer das, was er verheißt. Denn im Fall von Nebukadnezar dauerte die ganze Sache nach Vers 26 12 Monate später. Jetzt könnte man annehmen, Gott hat gesprochen, morgen, zack, wird da irgendwas Bahnbrechendes geschehen. Und da passiert nichts. Und er macht einfach so weiter. Ja, 12 Monate. Und wahrscheinlich dachte auch Nebukadnezar, oh, hat der Daniel gesagt, das wird sich nie erfüllen. Eine Woche vorbei, ein Monat vorbei, ein halbes Jahr vorbei, 364 Tage vorbei, da tut sich doch nichts. Aber 12 Monate später erfüllt es sich. Und eben dieses Denken bei Nebukadnezar, das wird sich nie erfüllen, das machte ihn stolz. Ja, Gott greift ja nicht durch. Und genau das ist das Problem der Gottlosigkeit heute. Es scheint ja so, man kann ja machen, was man will, und da gibt es anscheinend kein Urteil und nichts. Ja? Und das macht die Menschen stolz, dass sie weiter in ihrem Wahnsinn leben. Wir wissen nicht, wie es Daniel erging in diesen 12 Monaten. Diese 12 Monate werden nicht beschrieben hier. Vielleicht war er frustriert. Möglicherweise. Möglicherweise aber auch nicht. Da müssen wir jetzt nicht drüber spekulieren. Aus dem Gesamtzusammenhang wissen wir, dass Daniel treu weiterdiente. Er machte einfach weiter. Die Aufgabe, die Gott ihm aufs Herz legte, das, was er machen sollte, das tat er treu weiter. Daniel fragte sich nicht, naja, Herr, wann greifst du endlich durch? Ja, jetzt? Nee, morgen? Übermorgen? Daniel machte seinen Dienst. Treu weitergedient. Und das war nicht nur unter Nebukadnezar so, unter jedem anderen König. Da gab es noch ein paar Turbulenzen. In den nächsten Kapiteln könnt ihr das nachlesen. Daniel diente treu weiter. Und wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann brauchen wir nicht frustriert sein. Gottes Wort erfüllt sich. An uns liegt es, was machen wir in dieser Zeit? Dienen wir treu weiter, trotz eines scheinbaren Stillstandes, trotz dessen, dass die Gottlosigkeit überhand nimmt? Ich möchte da sagen, je größer die Gottlosigkeit wird, umso mehr müssen wir treu dem Herrn dienen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns hinsetzen und sagen, naja, jetzt gehen wir alle unter. Das ist ja keine Lösung. Und Gottes Wort erfüllte sich dann, als niemand mehr damit rechnete. Ja? Als niemand es erwartet, auch nach 12 Monaten noch. Und das ist bei uns genauso. Manchmal wartest du vielleicht wochenlang auf etwas, monatelang, vielleicht jahrelang. Aber einer Sache darfst du dir gewiss sein, der Herr wird sein Wort erfüllen. Ich brauche Geduld. Und das zeigt, der Herr lehrt mich persönlich auch Geduld, weil ich denke, Mensch, Herr, wann wird das mal endlich? Und es gibt noch viele andere Beispiele in der Schrift, wo wir es ähnlich sehen, zum Beispiel das Volk Israel. Wie lange waren die nochmal in der Wüste? 40 Tage. 40 Monate. Nee, 40 Jahre. 40 Jahre lang in der Wüste, ja, bis sie Buße taten. 40 Jahre. Und jetzt stellt euch mal Mose vor und Josua. Und ja, wie lange sollen wir denn hier noch durch die Wüste wandern? Ja, 40 Jahre. Und man denkt, ja, passiert da noch mal was? Kommen wir irgendwann im gelobten Land überhaupt noch an? Ja, die nächste Generation kam an. Es war nicht die letzte Generation, die in der Wüste starb. Die vorherige Generation starb in der Wüste und die nächste Generation kam nach Kanaan. Ja, aber 40 Jahre dauert es. Oder eben König David lebte nach seinem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an ihrem Mann etwa ein Jahr in seiner Sünde. Er hat einfach weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Bis Gott eingriff, bis Gott durchgriff, bis Gott den Propheten Nathan zu ihm sandte. Oder eben hier bei Nebukadnezar, auch da dauerte es eine Zeit lang, 12 Monate, bis sich Gottes Urteil erfüllte, aber es erfüllte sich. Bitte nimm das mit. Gottes Wort erfüllt sich immer. Wir sind gebunden an Raum und Zeit, wir denken, ja, das dauert zu lang. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt immer zum rechten Augenblick. Und wir erkennen daran 3 Dinge. Gott ist gerecht, er bestraft Sünde. Es spielt keine Rolle, ob er sie heute bestraft, in 12 Monaten oder in 12 Jahren. Fakt ist, er bestraft Sünde. Das ist Tatsache. Das Zweite, was wir da erkennen, Gott bestimmt die Zeit, wann etwas geschieht. Eben, Gott ist souverän. Das heißt, er ist der unumschränkte Herrscher. Er bestimmt die Zeiten. Ja, nicht Putin, Zelensky, Scholz, Biden, wie sie alle heißen, Nebukadnezar. Gott bestimmt die Zeit. Und das Dritte, Gott ist gnädig. Wenn wir uns diesen Vers 26 anschauen, diese 12 Monate, er gab Nebukadnezar 12 Monate Zeit, um seine Sünden zu bereuen und zu bekennen. Das ist unheimlich viel Geduld, die Gott mit uns hat. Wir haben keine Geduld mit Gott, aber Gott hat Geduld mit uns. Er gab in seiner Gnade 12 Monate Zeit. Er bestimmte diese Zeit, aber er ist auch gerecht und er bestraft Sünde. Und so ist es auch heute. Auch wenn es dir vorkommt, dass es irgendwie anders ist, Gott ist gerecht und Gott bestraft Sünde und er bestimmt die Zeit in meinem Leben, in deinem Leben und eben auch im Leben von Herrschern und Despoten. Und er ist gnädig. Gott ist gnädig mit dir und mit mir. Warum? Wenn ihr mal in Berlin seid und dann vielleicht die Möglichkeit habt, im Pergamon-Museum euch da mal anschauen, einige Dinge. Da gibt es verschiedene Dinge, die da ausgestellt sind, eben über Babylon, Nebukadnezar und Co. Dann gibt es da Steinreliefe, also in Stein gehauene Bilder, wo du dann schön sehen kannst, was die Babylonier waren, wie sie verfuhren mit ihren Feinden, die sie besiegt haben. So hart wie Nebukadnezar war, gibt es kaum einen. Ja, dass sie alle ihre Feinde, die sie besiegt haben, einfach einen schönen Nasenring durch die Nase trieben und dann eine Kette durch und dann zu Fuß, nicht mit dem Zug, nicht mit dem Flugzeug, ein paar hundert Kilometer nach Babel, durch die Wüste, durch das heutige Irak. Ja, das war nicht lustig, wenn du an deinem Rüssel mit einer Eisenkette bei plus 45 durch die Gegend geschleift wirst. Also da gab es einige Dinge geschichtlich, das war ein richtig brutaler Mensch. Und dennoch ist Gott gnädig. Warum? Weil wir im Hesekiel, Buch des Propheten Hesekiel lesen, Kapitel 18, Vers 23. Hat Gott etwa gefallen am Tod des Gottlosen? Spricht Gott der Herr, er spricht von sich, habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen? Und nicht viel mehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Und dann merken wir, wie gnädig Gott ist. Und eigentlich müssen wir Gott täglich für seine Geduld mit uns danken. Und wenn du nicht weißt, wofür du Gott danken kannst, fang an, Gott zu danken für seine Geduld mit dir. Da gibt es sicherlich ein bisschen etwas, wo Gott mit uns Geduld haben muss. Bist du dir dessen bewusst, wie geduldig Gott mit dir ist? Also es ist ermutigend zu sehen, Gottes Wort erfüllt sich, Gott bestraft die Sünde, aber er ist auch gnädig. Und was wir in den folgenden Versen sehen, da merken wir, ohne Gott degeneriert der Mensch. Das ist eine sehr ernste Warnung. Ab dem Kindergarten wird heute im sogenannten christlichen Abendland den Kindern die Evolutionstheorie beigebracht. Und dabei sind die Menschen so verblendet, dass sie nicht merken, dass sie ohne Gott degenerieren und dahin vegetieren. Und ein Anzeichen der Degeneration ist Stolz. Stolz ist Degeneration. Und es ist kein Aufstieg, ja, keine Evolution, Degeneration. Da gibt es eine DVD auf dem Tisch von Markus Blitz, die ist wirklich zu empfehlen. Wir haben keine Evolution, wir haben eine Degeneration. Und je stolzer der Mensch, umso degenerierter ist er. Und oft geschieht es, dass man Menschen auf etwas hinweist, so wie Nebukadnezar hingewiesen wurde durch Daniel auf seine Sünden. Und diese Menschen hören dir zu und sie haben es auch verstanden. Und dann machen sie eine 360-Grad-Wende und machen genau so weiter. Und dann sind sie auch noch stolzer drauf. Und ja, lassen das alle kund werden. Auch Nebukadnezar erging es ähnlich. Er war stolz über das, was er geleistet hat und gebaut hat. Er sagt, schaut, ich habe das große Babel gebaut. Also ich bezweifle, ob der überhaupt einen Ziegelstein in der Hand gehalten hat. Ja, er hat's befohlen, aber de facto, da gab's ganz viele Leute, die das gebaut haben. Aber ja, ich hab's geleistet, ich habe es gebaut. Ich bin so mächtig, ich habe so gewaltige Macht. Ja, also Vers 27, er ist stolz auf seine Ehre, auf seine Macht, auf seine königliche Residenz, auf das große Babel und so weiter. Und Stolz ist eine Sünde, die man sagen kann, teuflisch ist. Und ein Gräuel vor Gott. In Sprüche 16, Vers 5 lesen wir, alle stolzen Herzens sind dem Herrn ein Gräuel. Die Hand drauf sie bleiben nicht ungestraft. Also wenn wir etwas garantieren können, dann ist es das. Wer stolz ist, bleibt nicht ungestraft. Da ist eine hundertprozentige Sicherheit. Sprüche 16, Vers 5. Und Stolz, ja, ist eine teuflische Sünde. Auch der Teufel wurde stolz und wollte werden wie Gott. Das war das Problem. Das war der Anfang vom Ende. Und dann ist der Teufel hingegangen und hat diesen Stolz dem Menschen verkauft. Du kannst werden wie Gott. Ja, sei doch stolz. Und Nebukadnezar ist auch da reingefallen. Und der Frevel und der Stolz der heutigen Menschen zeigt sich, indem wir eben die Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf stellen, wie weltweit immer mehr gottlosere Gesetze verabschiedet werden. Der Glaube an Gott wird durch einen Glauben an die Natur, an die Erde oder an uralte götzendienerische Religionen ersetzt. Ja, das wird wieder modern. Dabei ist es manchmal schon fast lächerlich. Ich habe letztes Mal in der Zeitung gelesen, wenn du irgendwelche psychische Probleme hast, dann gehst du zu einem Psychiater, er schreibt dir ein Rezept mit dem Namen Waldbaden. Gehst in den Wald, umarmst einen Baum, das so lange, bis die Kraft des Baumes in dich strömt und dein seelisches Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Habe ich gedacht, ja, also Wald, Baum, wenn du es unbedingt brauchst, geh da hin, umarm den Baum. Warum muss ich mir das noch verschreiben lassen? Also, entschuldigt, aber das ist doch irgendwie witzlos. Aber du merkst in letzter Zeit, wie alte Götzenreligionen hervorgeholt werden. Auch in Deutschland, immer mehr. Immer mehr wird gesagt, das Christentum ist ja irgendwann von den Juden gekommen. Und wir müssen zurück zu den germanischen Religionen unserer Vorfahren. Und dann denkst du, Moment mal, also 21. Jahrhundert, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann wirst du für verrückt erklärt. Aber wenn wir zurückkehren zu irgendwelchen heidnischen Religionen von vor 2000 Jahren, ja, das ist in, das ist cool, das ist das, was du brauchst. Also wenn man das mit gesundem Menschenverstand auf die Waage legt, dann merkt man, wo die Reise hergeht oder hingeht. Und man ist sogar so dreist, dass man sagt, na ja, Gott gibt es nicht und wir wollen Gott auch nicht. Aber die Bibel, die müssen wir umschreiben. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Das ist jetzt der neueste Schrei in den USA gewesen. Vor kurzem hat man die künstliche Intelligenz ChatGPT gefüttert mit bestimmten Begriffen. Und es gibt weltweit eine große Tierrechtsorganisation, PETA nennt die sich, und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe der KI die Bibel umzuschreiben, damit sie tierschutzgerecht und tierrechtegerecht und tierfreundlich wird. Und sie haben tatsächlich 1. Mose bereits umgeschrieben, und da gibt es alle möglichen Dinge, die da verändert worden sind, zum Beispiel Tieropfer sind böse, stattdessen hätte Gott Pflanzenopfer befohlen, Abraham und Sarah hätten auch nicht Isaak als Sohn bekommen, weil kann ja gar nicht sein, mit 100 Jahren gebärt keiner mehr ein Kind, sondern vielmehr haben sie einen Hund adoptiert und der Name des Hundes ist Herbie. Ja? Und viele andere Dinge. Also die Dreistigkeit des Menschen in seinem Stolz hat keine Grenzen. Und wir schauen uns hier Nebukadnezar an, aber unsere heutige Welt ist gerichtsreif. Ich weiß nicht, wie lange Gott sich das noch anschauen wird, aber es ist Tatsache, dass der Mensch dreist wird, stolz wird, und eben passend für die Degeneration des Menschen ist auch Römer Kapitel 1. Das könnt ihr euch gerne im Zusammenhang einmal durchlesen, und man merkt mit anderen Worten nicht, das Tier wird zum Menschen, weil es sich fortentwickelt angeblich, sondern der Mensch wird zum Tier. Und das ist nichts Neues, eben auch Nebukadnezar entwickelte sich in Richtung Tier. Und so sehen wir, ja, es ist tatsächlich so, der Mensch degeneriert ohne Gott. Da gibt es keine Chance. Aber es gibt doch eine Chance, nämlich Gott greift ins Leben des Menschen ein. Weil Gott Gott ist, hat er das Recht und die Macht, in das Leben eines jeden einzelnen Menschen einzugreifen. Also wir wären wahrscheinlich nicht an den Nebukadnezar herangekommen. Die hätten uns wahrscheinlich nie dran gelassen an den. Aber Gott greift da ein. Und er greift nicht nur in das Leben von Nebukadnezar ein, das würde uns ja so gerne gefallen, ja, wenn Gott ja in das Leben gewisser Politiker eingreifen würde und in das Leben meines Nachbarn, meines Chefs oder sonst wem. Aber Gott greift auch in mein und in dein Leben ein. Bei Nebukadnezar war das sehr drastisch und das Fass war voll. Vers 28, noch war das Wort im Mund des Königs. Also der war noch am Reden, der war sich da noch am Plustern. Da griff Gott ein. Ja, und dieses Eingreifen war bei Nebukadnezar auf der einen Seite eine Strafe Gottes, auf der anderen Seite auch Gottes Gnade. Denn sonst würde jeder Mensch einfach ins Verderben laufen. Wenn Nebukadnezar weiter so gelaufen wäre, er wäre einfach nur blind ins Verderben gelaufen. Und so sehen wir diese Strafe Gottes. Ja, sie ist eine Strafe, aber selbst die Strafe ist Gnade. Und Gott griff damals ein, sehr drastisch. Er hat dem Nebukadnezar die Königsherrschaft genommen. Er hat ihm das Königreich genommen. Nebukadnezar wurde verstoßen zu den Tieren. Er fraß Gras wie die Ochsen. Und ja, Nebukadnezar hat vorher versucht zu verdrängen, dass Gott der Richter ist und dass die er hat gehofft, dass die Frau des Baal ihn als König schützen würde. Ja, deshalb wurde ja auch Daniel umbenannt. Belzazar, die Frau des Baal schütze den König. Aber hier sehen wir, man kann es verdrängen, wie man will, man kann es umbenennen, wie man will, aber Gott greift ein und dass Gott ihm für eine Zeit lang die Herrschaft nahm, zeigt eigentlich den Bankrott dieser Götzen. Das zeigte ganz offensichtlich, nein, Baal kann den König nicht schützen. Und nein, auch seine Frau kann erst recht ihn nicht schützen. Sie sind tote Götzen. Aber wir haben einen lebendigen Gott und dieser lebendige Gott greift ein und er setzt auch die Zeit fest, wie lange diese Strafe bei Nebukadnezar dauert. Eben 7 Jahre, das ist mehrfach genannt in Kapitel 4, auch hier in Vers 29, 7 Zeiten sollen vergehen und so weiter. Also Gott setzt das Maß der Strafe oder auch die Zeit, legt er fest. Und erstmal hier auf dieser Erde, aber dann auch für die Ewigkeit. Und das Zeitmaß für die Ewigkeit ist nicht 7 Jahre, das hätten einige gerne. Da gibt's alle möglichen Irrlehren, dass einer ins Fegefeuer kommt und dann wieder rauskommt und solche Geschichten. Sind alles Irrlehren. Gottes Wort sagt es klar, ein Mensch, der ohne Christus stirbt, ist ewig verloren. Nicht für 7 Jahre, nicht für 70 Jahre, für die Ewigkeit. Auch das legt Gott fest. Ich kann festlegen, was ich will, aber ich komme an Gott nicht vorbei. Gott legt diese Dinge fest. Und hier auf dieser Erde gibt es noch eine Chance, umzukehren. So wie es eben bei Nebukadnezar war, nach dem Tod ist diese Chance endgültig vorbei. Und ich hoffe, dass jeder von euch, dass du mit Gott lebst. Wenn nicht, bekenne ihm deine Sünden, solange du lebst, bevor es eben tatsächlich zu spät werden kann. Nebukadnezar vegetierte mit den Tieren daher und sein Leben war in diesem Moment sinnlos. Er war auch nicht in der Lage, diese Verse zu schreiben. Also vermutlich hat es ja dann Daniel geschrieben, eben ab Vers 25 schreibt nicht Nebukadnezar, das schreibt eine andere Person. Und später, ab Vers 31, da ist wieder die Ich-Form, da sagt Nebukadnezar, aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor. Und da merken wir, der war nicht zu nichts mehr fähig. Er konnte nicht schreiben. Er konnte gar nichts mehr, die Haare sind ihm gewachsen, die Nägel sind ihm gewachsen. Er hauste da irgendwo mit den Tieren. Wie gesagt, das Einzige, was er noch konnte, war Gras fressen, sonst gar nichts, eben wie ein Ochse. Und solch ein Leben ohne Gott ist sinnlos. Und es ist schade, dass der Mensch zuerst mit eigener Kraft versucht, die Lage zu verändern, wenn er erstmal in ein Problem kommt. Aber es ist unmöglich. Es ist unmöglich, sich mit eigener Kraft aus dem Sumpf zu ziehen. Und wir lächeln dann über Baron Münchhausen. Bei ihm hat es nämlich funktioniert. Und wir sagen, naja, ganz tolles Märchen. Aber wir merken nicht, dass wir in einer Welt leben, wo jeder so ein kleines Barönchen Münchhausen ist und versucht, sich selber am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das funktioniert nicht. Eine echte Veränderung beginnt, wie es hier in Vers 31 heißt, wenn man die Augen zum Himmel emporhebt, nämlich zu Gott. Da beginnt wirklich Veränderung. Die Augen emporheben zu Gott, wie es Nebukadnezar tat. Ich behaupte, das war auch Gottes Gnade, dass Gott ihm half, seinen Blick in den Himmel zu richten, dass er ihm da einen klaren Augenblick schenkte. Und wer seinen Blick auf Christus richtet, bei dem sehen wir, was dann passiert. Der Verstand kehrt zurück. Ja, also der Verstand kehrte nicht zurück, nachdem Nebukadnezar mal einen Baum umarmte und Waldbaden ging und ja, sondern der Verstand kam zurück, als er seine Augen zum Himmel, zu Gott emporhob. Und deshalb, wer seinen Blick auf Christus richtet, das ist das Einzige, wo der Verstand wirklich zurückkehrt, falls er denn vorher schon da war. Wenn nicht, ist auch das die einzige Möglichkeit, zu Verstand zu kommen. Und möge es doch täglich unsere Entscheidung sein, wie es in Psalm 123, Vers 1 heißt, zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Das ist ein Vorsatz, den ich jeden Tag fassen muss. Denn ich stehe in der Gefahr, auch als Christ, morgens aufzustehen und erstmal zu überlegen, so, was haben wir heute für Probleme? Wie werde ich sie lösen? Ja? Da stehe ich in der Gefahr? Nein. Ich muss meine Augen zum Herrn erheben, der im Himmel thront. Er hat gethront, er thront und er wird thronen. Ja? Wir wissen nicht, wer morgen in Berlin thront, wir wissen nicht, wer morgen in Moskau thront, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass der lebendige Gott thront. Er ist auf dem Thron. Und nicht nur dieser Psalmdichter sagt das, sondern wenn wir ins Neue Testament schauen, zu den Jüngern Jesu in Matthäus 17, Vers 8, als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und möge doch das wirklich unser fester Vorsatz sein. Das möchte ich euch so nah ans Herz legen. Bitte nehmt das mit in eurem Jugendalter und tragt das durch bis ins hohe Alter. Und gebt das weiter. Ihr kennt in eurem Umkreis Leute, ihr kennt vielleicht Freunde, andere Christen. Vielleicht kennt ihr irgendwelche Teenies oder Kinder und ihr glaubt's gar nicht. Kinder und Teenies in der Gemeinde schauen auf euch. Die wollen so werden, wie ihr seid. Ja, die schauen keinen an, der mit 95 im Altenheim ist, die sehen den nicht. Die schauen euch an. Die wollen endlich 18 werden, die wollen endlich in die Jugend. Ihr seid die Vorbilder für die Kinder. Ihr prägt heute schon die Kinder, ohne dass ihr es vielleicht wahrnehmt. Ja? Deshalb schaut auf Christus, lehrt die Jüngeren, auf Christus zu schauen. Das ist eine super wichtige Aufgabe. Ja, wir leben in turbulenten Zeiten. Umso wichtiger ist es, dass wir allein auf Jesus schauen. Suche Jesus, schaue auf Jesus. Und ja, gerade in der Jugendzeit ist es wichtig, den Blick auszurichten auf Christus, weil da so viele Dinge sind, die uns ablenken wollen. Das Einzige, was der Feind der menschlichen Seele will, er möchte dich ablenken, dass du woanders hinschaust. Ja, und wenn du woanders hinschaust, da kriegst du Angst, dann fällst du, dann sinkst du. Schau auf Jesus. Und wenn man auf Christus schaut, wenn man den Blick zum Himmel emporhebt, dann kehrt der Verstand zurück und dann hat das Ganze Folgen. Und zwar, Nebukadnezar erkannte die Herrlichkeit Gottes. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Erkenne Gottes Allmacht oder erkenne sie an und ehre Gott. Weil Gott allmächtig ist, wie es hier heißt im Text, weil er gerecht und gnädig ist, deshalb gehört ihm alle Ehre. Und Gott gibt seine Ehre niemandem. Und Nebukadnezar hat es erkannt, eben als er seinen Blick auf Gott richtete. Wenn ich mir das goldene Standbild anschaue, mit irgendwelchen anderen Flaggen davor, kann ich nicht wirklich erkennen, wie groß Gott ist. Ja? Damit du erkennst, wie groß Gott ist, musst du Gemeinschaft mit Gott haben. Da musst du sein Wort lesen. Da musst du auf Gott schauen, um zu erkennen, wie er ist. Wenn du etwas anderes anschaust, wirst du nicht erkennen, wie Gott ist. Nebukadnezar lobte den Höchsten. Er pries und verherrlichte den, der ewig lebt. Und vielleicht an dieser Stelle auch ein Hinweis. Wann lobt man und preist man und verherrlicht man Gott? Nicht im Halligalli, in der Disco, im Lobpreisgesang oder sonst wie wo, sondern wenn man auf die Knie vor Gott geht. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme unserer Zeit, dass wir uns zu wenig Zeit fürs Gebet nehmen. Ja, wir nehmen uns zu wenig Zeit fürs Gebet. Nimm dir Zeit fürs Gebet. Da hinten auf dem Tisch gibt's solch ein Büchlein. Beten, Vertrauen, Warten, Gebetstagebuch heißt das. Das sind nicht 365 Seiten, sondern etwa 180. Dürft ihr gerne mitnehmen. Fang damit an, dass du dich wirklich hinsetzt und sagst, gut, wofür bin ich Gott von Herzen dankbar? Schreib's dir auf. Danke Gott wirklich dafür. Ja, oder bekenne, was zwischen dir und dem Herrn Jesus steht. Schreib das mal auf und sag, Herr, ich bekenne es, das ist nicht gut gelaufen. Ja, oder welche Anliegen und Sorgen bedrücken mich? Schreib's auf und bete zu Gott und sag, Herr, hilf. Oder wie hat Gott meine Gebete erhört? Preise Gott, lobe ihn. Aber eben, wie? Indem du Gemeinschaft mit ihm pflegst. Indem wir auf die Knie gehen. Ein Mensch, der vor Gott auf Knien steht, kann aufrecht vor jedem Diktator stehen. Das ist Tatsache. Wer vor Gott nicht auf Knie geht, wird vor jedem Diktator auf die Knie gehen, weil man keine Kraft hat. Die Kraft kommt aus dem Gebet, die kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Gott, er ist es wert, angebetet zu werden, dessen Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. All die Herrscher hier, die werden alle vergehen. Das ist alles Schnee von gestern. Die sind vielleicht morgen alle weg, aber unser Gott hat eine ewige Herrschaft. Dessen Reich ist unvergänglich. Für dieses Reich leben wir. Nicht für ein irdisches Reich. Das hat der Herr Jesus auch schon dem Pilatus sagen müssen. Mein Reich ist nicht von dieser Erde. Pilatus ist da aufgewacht, wie? Wir leben doch im römischen Reich. Jeder möchte römischer Bürger werden. Der Herr Jesus sagt, nö, interessiert mich überhaupt nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und leider vergessen wir das auch als Christen manchmal, dass Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Sein Reich ist unvergänglich. Für dieses Reich dienen und arbeiten wir und leben wir. Und jetzt hat Nebukadnezar endlich erkannt, nein, nicht er ist der Größte. Er sagt, alle Menschen auf der Erde, die man alle zusammenrechnet, Vers 32, die sind wie nichts. Das sind Ameisen. Und damals lebten wahrscheinlich ein paar Menschen weniger auf der Erde als heute. Es hat sich nichts geändert. Alle Menschen zusammengenommen sind Ameisen vor Gott. Sie sind wie nichts. Er ist der uneingeschränkte Herrscher. Übrigens auch über den Himmel, auch über die Erde. Niemand kann Gottes Wirken verhindern oder ihn hindern, etwas zu tun. Und das sind ermutigende Dinge, wenn wir das erkennen. Ja, es gibt Turbulenzen in diesem Leben, aber niemand kann Gottes Wirken verhindern. Auch wenn ich das manchmal nicht verstehe, warum Gott Dinge so zulässt, wie sie laufen. Aber niemand kann Gott verhindern, etwas zu tun. Und auch niemand hat Recht und die Macht, Gott zur Rechenschaft zu ziehen und zu sagen, was machst du? Gottes Wege sind gerecht, Vers 34. Gott ist gerecht, sein Wirken ist richtig. Und an diesen Versen erkennen wir schon etwas von Gottes Wesen. Und wenn wir uns darauf stützen, wenn unser Fundament die Erkenntnis ist, wie Gott ist, das wird uns helfen im Alltag. Und dieser Gott, er demütigt die, welche stolz und hochmütig sind. Und wenn wir diese ganzen Eigenschaften Gottes hier zusammennehmen, die Nebukadnezar erkannte, als er seine Augen erhob zum Himmel, dann können wir sagen, ja, er hätte es nicht so schmerzlich haben müssen. Er hätte das viel einfacher haben können. Wenn wir zurückblättern, 5. Mose 3, 24, da heißt es, ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleich tun könnte? Da hat der Herr nur angefangen zu zeigen. Heute sind wir ein bisschen weiter als Mose. Ich glaube, wir stecken immer noch erst im Anfang. Gott hat erst angefangen zu zeigen, wie mächtig es ist. Es ist nur ein Finger Gottes. Wenn er mal die ganze Hand ausstreckt, da passiert noch mehr. Und vielleicht fragst du dich trotzdem, warum Gott diesen Despoten Nebukadnezar nicht direkt vernichtete. Mensch, 12 Monate waren noch Zeit, genug Buße zu tun, oder? Einfach ausrotten, dann ist er weg. Fertig, aus. Samt seinem Reich. Warum hat er das nicht gemacht? Weil Gott kein Mensch ist. Wir denken immer nur primär. Wir haben ein Problem und wir versuchen, dieses eine Problem zu lösen, dass aus diesem Problem andere Probleme erwachsen oder aus unserer vermeintlichen Lösung auf einmal Probleme erwachsen. Das erkennen wir Menschen oft nicht. Gott kann wirklich Multitasking. Das macht er ständig. Ja? Also Gott hat immer direkt mehrere Ziele im Blick. Nicht nur ein Ziel, eben nicht so wie wir Menschen. Weil Gott immer direkt mehrere Ziele im Blick hat, wirkt er auch direkt, parallel. Ja, eben, er ist Gott, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend. Deswegen kann er auch uns hier heute hören und irgendwo Christen in Japan und irgendwo Christen in Sibirien und Brasilien und Zentralafrika und was weiß ich wo noch, weil er Gott ist. Und genauso war es damals. Gott hatte damals auch schon einen Plan mit Daniel, mit dem Volk Israel und mit Nebukadnezar. Und es ist ganz einfach. Dem Volk Israel hatte Gott nämlich 70 Jahre Gefangenschaft in Babel auferlegt als Strafe für ihre Sünden und Götzendienst. Diese 70 Jahre mussten sich erfüllen. Wenn Nebukadnezar jetzt gestorben wäre und wäre alles aus, dann wären die womöglich auf die Idee gekommen, eine Revolution zu veranstalten, nach Hause zu gehen. Ja, aber dann hätte sich ja Gottes Wort nicht erfüllt. Und wir merken, das kann ja nicht sein. Gottes Wort erfüllt sich und Gott sagt, ich habe 70 Jahre für euch in Babel bestimmt und 70 Jahre bleibt ihr da. Nicht 69 Jahre, nicht 71, 70 Jahre. Deswegen wurde Babylon nicht vernichtet. Sie mussten sich erfüllen, eben Gott bestimmt die Zeit. Für Daniel hatte Gott auch einen Plan, dass er nicht nach Israel zurückkehrt, sondern wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende als Licht und Botschafter Gottes den heidnischen Königen dient. Und es ist so interessant, da kommt ein Herrscher, ein Diktator, da kommt der Nächste ist auch nicht der Letzte, da kommt wieder der Nächste. Ja, also verschiedene Völker, verschiedene Reiche, verschiedene Könige wechseln sich dort ab. Nur es gibt nur eine Konstante in dieser ganzen Sache. Daniel aber blieb. Und er geht da durch und wir denken, Mensch, da kommt jetzt der nächste König. Ja, und Daniel ist so ein bisschen ja die rechte Hand von Nebukadnezar. Und meistens ist es so, wenn ein Reich erobert wird, dann werden erstmal die ganzen Minister abgeschafft und damals wurden die geköpft. So schnell ging das, ja. Und dann denkt man normalerweise, jetzt kommt der nächste König und der wird da einen kunstvollen Prozess machen. Und wir sehen, Daniel aber bleibt. Und Gott spricht durch Daniel zum nächsten König. Und dann kommt der nächste König weg, kommt der übernächste König. Und Daniel bleibt. Und wir merken, Gott hat einen Plan. Und der Plan mit Daniel war anders als mit Nebukadnezar. Und anders als mit dem Volk Israel. Ja? Und anders ist es auch bei uns. Gott hat mit jedem seinen individuellen Plan. Und mit Nebukadnezar, warum hat er das Ganze noch überlebt? Er sollte den Namen des einzig wahren lebendigen Gottes unter den Völkern verkündigen. Das wäre eigentlich damals die Aufgabe des Volkes Israel gewesen. Aber sie hatten ihre Aufgabe nicht erfüllt. Und man denkt, naja, jetzt hat Israel da irgendwie versagt in dem Zeitpunkt. Jetzt ist Gottes Plan zunichte. Nein, Gottes Plan ist nicht zunichte. Gott nimmt sich diesen heidnischen König, lässt ihn 7 Jahre Gras fressen wie ein Ochsen. Und dann verkündigt dieser Heide, dass Gott der einzige lebendige Gott ist. Also Gott kommt zum Ziel. Und dieses Kapitel schließt damit ab, dass Nebukadnezar sagt, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Und da konnte er jetzt aus eigener Erfahrung, kann man sagen, reden und sagen, Leute, so ist es mir ergangen, bitte folgt nicht meinem Beispiel, sondern dient Gott. Und gebe Gott uns die Weisheit, nicht stolz zu werden, sondern uns selbst zu demütigen vor Gott, Denn auch der Herr Jesus sagte in Matthäus 23, Vers 12, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und ich muss mich selbst nicht erhöhen, du brauchst dich selbst auch nicht erhöhen. Diene Gott und der Herr wird dich erhöhen. Und so hoch, wie du mit Gottes Hilfe kommst, kommst du aus eigener Kraft nie. Deswegen versuche es gar nicht erst. Diene dem Herrn treu, da wo du bist. Der Herr wird die Seinen erhöhen zu seiner Zeit. Und zum Abschluss möchte ich euch doch noch ermutigen. Ich hoffe, es ist für euch eine Ermutigung. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, was können wir bewirken in so einer verrückten Welt? Wir sind ja irgendwie so wenige. Vergiss eins nicht, als der Herr Jesus in den Himmel wieder auffuhr, am Anfang der Christenheit, da standen auch nicht 100.000 Leute. Da standen 12 Apostel, einige Frauen. Das war nicht die Menge. Das waren nur ein paar treue Nachfolger Jesu. Und es geht nicht um die Menge. Es geht um die Treue und es geht um die Standhaftigkeit. Und wenn wir dem Herrn treu und standhaftig sind und demütig vor dem Herrn, dann wird er auch durch dich, durch euch ganz sicher wirken. Und vielleicht waren das für uns drei heute die letzten Predigten, weiß es nicht. Vielleicht werden wir ja morgen abgeholt, entweder von Menschen oder von Gott. Das kann ja beides passieren. Und dann, falls das so sein sollte und ihr hier bleibt, dann macht ihr weiter. Es ist wichtig, dass es weitergeht. Und die Jugend ist die Generation, die weitermacht. Und für dieses Weitermachen wünsche ich euch Ermutigung. Es kann zwar sein, dass auch weiterhin du gewissem Druck ausgesetzt wirst, dass du Druck erlebst, weil du wirklich standhaft aufrecht stehst für Gottes Wort. Das kann sein, aber es gibt trotzdem den Sieg am Ende. Und dazu möchte ich Matthäus 10, 17 bis 22 lesen. Wie gesagt, Gott zeigt uns alles auf. Er verkauft uns nicht irgendwie die Katze im Sack. Und diese Verse, nehmt sie mit. Es lohnt sich weitermachen. Matthäus 10, 17 bis 22. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihre Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und diese Verse klingen vielleicht nicht motivierend. Ich glaube, sie sind motivierend. Der Herr ist mit uns und der Herr wird uns helfen, weiterzumachen. Und das wünsche ich euch. Bleibt treu, gebt Gottes Wort weiter, dort, wo ihr könnt. Und bleibt standhaft. Bleibt aufrecht. Und so Gott will, sehen wir uns vielleicht dieses Jahr noch in Niski, ich weiß es nicht, ist gar nicht so sehr weit. 3. Oktober, Niski Malerchetag, seid ihr recht herzlich eingeladen. Und da hinten auf dem Büchertisch von Friedensbote gibt es noch ein paar Prospekte von den ganzen Malerchetagen und Konferenzen. Die Konferenzen sind bereits vorbei, einige Tage sind vorbei, aber Niski steht hier noch drin. Nehmt die Flyer mit und wenn ihr jemanden kennt und sagt, hier, da gibt's noch was, auch in Sachsen, komm doch dahin, gebt's weiter, fang damit an, nehmt uns die Flyer alle weg und verteilt sie, ladet die Geschwister ein, ladet Leute ein, die vielleicht auf der Suche sind nach einem festen Fundament, damit sie irgendwie Gottes Wort hören. Und vor allem die Bitte ist, betet dafür, betet, dass diese Dienste weitergehen können. Ich möchte euch auch bitten, dass ihr weiter betet, generell für die Missionsdienste, für die Missionswerke. Missionswerk für Südosteuropa ist euch ein Begriff. Missionswerk Friedensbote ist für euch ein Begriff. Eben auch für die Jugendarbeit dort von Klaus, für die Kinderfreizeiten. Bitte betet. Es ist eine harte Zeit auch für die Mission. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir wissen nicht, was uns morgen erwartet. Aktuell wird Mission im Osten recht hart. 70 Jahre lang hat man in der Sowjetunion, in Russland den Menschen erzählt, der Mensch stammt vom Affen ab, es gibt keinen Gott. Jetzt verhindert so ein Krieg in der Ukraine die Mission und Evangelisation. Doch, der Herr wirkt weiter, aber es ist um einiges härter geworden. Bitte betet dafür. Ihr merkt, dass auch in Europa wird das Ganze nicht einfach. Betet wirklich weiter, dass Gottes Wort weiterhin noch ausgestreut werden kann und dass Menschen dadurch zum Glauben kommen. Ja, lasst uns jetzt zum Abschluss auch nochmal miteinander beten und danach singen wir noch ein Lied. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der uns hilft, aufrecht zu stehen. Ja, Herr, wir danken dir, dass du immer da bist, wenn wir dich suchen, wenn wir zu dir kommen, dass du unser Gebet hörst. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir den Blick auf dich richten können und dass dieses auf dich Richten des Blickes nie umsonst ist, nie vergeblich ist. Herr, wir danken dir für die Kraft, die du schenkst. Wir danken dir für deine Zusagen, für dein Wort, die sich gewiss erfüllen werden, auch in unserem Leben. Herr, und ich bitte dich heute für jeden, der hier ist, für die Jugendlichen, Herr, für jeden von uns, gib uns Kraft, wirklich standhaft aufrecht zu stehen, auf dich zu schauen, auf nichts anderes zu schauen. Und bitte hilf uns, dass wir dir die gebührende Ehre erweisen, dass wir mit unserem Leben dich ehren, dass andere Menschen erkennen, du bist der lebendige Gott. Ja, Herr, und so bitten wir für unsere Glaubensgeschwister weltweit, die in Bedrängnis sind, die in Verfolgung stecken, die vielleicht in Not sind, in Kriegsgebieten, wo auch immer. Herr, auch dort brauchen die Christen viel Weisheit. Wir bitten dich, stärke du sie, hilf ihnen in dieser Situation wirklich zu deiner Ehre zu leben. Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass du uns immer noch die Gelegenheit schenkst, so wie heute diesen Jugendtag abzuhalten, dass wir noch bisher die Gelegenheit hatten, Gottesdienste zu haben. Und so bitten wir dich, ja, sei doch auch unserem Land, den Menschen, die hier in Deutschland leben, gnädig. Hilf uns, dass es uns nicht egal ist, nicht gleichgültig, dass wir weiter beten für unser Land, für unser Volk, für die Regierung, Herr. Du allein kannst die Herzen verändern. Ja, Herr, wir danken dir, dass du es tun willst, tun kannst. Bitte hilf uns, dass wir gute Werkzeuge in deiner Hand sind. Und bitte segne uns auch jetzt weiterhin. Amen.